hast du jetzt endlich deinem Steuerberater gezeigt, wie man die Immobilie Grunderwerbsteuer reduziert in die vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft reinbekommt? Nee, noch nicht? Musst du unbedingt machen. Steuern sind Chefsache, weißt du doch. Wenn du solche Aussagen, die oft aus Coachings kommen, schon öfter gehört hast und dich gefragt hast, ist das auch vielleicht was für mich? Dann solltest du die nächste Podcast-Folge anhören.
Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andy und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Bernhard, grüß dich.
Hallo Andi.
Aber ich würde gerne mein Tiny House in der Eifel, das habe ich für 80 Euro im Monat vermietet, das möchte ich gerne in eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft einbringen. Struktur Holding, weil Steuersatz 1,5%. Machen ja oder nein? Wenn ja, warum hast du mir das noch nie gesagt?
Ich war gedanklich bei der Stiftung hängen geblieben, von daher.
Da komme ich gleich.
So weit habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Okay, warum habe ich dir das noch nie empfohlen? Ja. Erstmal wusste ich gar nicht, dass du eine kleine Hütte in der Eifel hast.
Wofür habe ich denn einen Steuerberater?
Ja, das andere ist, es macht vielleicht nicht so viel Sinn, sowas im Privatvermögen befindliche Hütte in eine steuerverhaftete mit Betriebseinkünften bilanzierende beziehungsweise Steuererklärung machende Kapitalgesellschaft einzubringen. Wobei, du hast ja gesagt, Vermögensverwalten, ne? Da könnte man jetzt noch zumindest sagen, dass die Grundsteuer, Gewerbesteuer geklemmt werden könnte, ne?
Ja, ich habe da nur 15%, ne? Aktuell zahle ich doch, weißt du besser als ich, aber über 100%. Faktisch wahrscheinlich knapp 50, aber tut gefühlt weh. Also da hätte ich gern ein Drittel von.
Und ja.
In diesem Internet steht, dass das gar kein Problem ist.
Wobei, ich habe gesehen, das steht ja da nicht, werde ich eigentlich alle 5 Minuten, egal ob Insta, YouTube oder Facebook, darauf hingewiesen, dass das geht, ne?
Ich kann mich da gar nicht mehr gegen wehren, ne? Ich habe das Gefühl, das bricht alles zusammen, wenn ich das nicht langsamer mache.
Ja. Vielleicht soll ich nochmal vorne anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch jetzt, ob ihr richtig seid. Also hier ist der Podcast Tax in Tacheles übrigens und wir haben jetzt eine etwas kleinere Pause gemacht. Jetzt sind wir wieder voll drin und wir wollten euch heute mal mit auf die Reise nehmen und uns mal die Coaching-Angebote nicht angucken, aber zumindest mal über Gruppencoaching und Co. sprechen, weil ich glaube, vor 1,5 Jahren haben wir schon mal eine Folge darüber gemacht, weil das nach wie vor heiß im Kurs ist und mittlerweile auch die Immobilienleute ins Coaching auf Steuerseite eindrehen, die Vermögensverwalter das auch machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die können das alle viel, viel besser als wir Steuerberater oder die trommeln einfach lauter. Und ja, das haben wir gedacht, das wäre doch nochmal ein Podcast-Thema wert.
Ich glaube, Neudeutsch muss man auch hinter jedem Satz, der gerade eben fiel, immer sagen, Ironie off,
ja, genau.
Damit das auch richtig rüberkommt. Nicht, dass man da irgendwie noch aus dem Kontext geschnitten völlig falsch wiedergegeben wird. Aber die Sau, also das ist so für mich die Sau, die aktuell durchs Dorf getrieben wird. Schon lange keine Rolex mehr von der Steuer abgesetzt gelesen.
Das stimmt, das ist wieder out, ja.
Falsche Cookies bei mir vielleicht. Das ist so das Ding, was gerade rumgetrommelt wird und finde ich mal wieder, eigentlich wie jeder Steuertipp der Woche, des Monats, Steuercoaching, Superman, was so aus dem Boden sprießt überall, weil Trigger des Jahrtausends mehr Spaß machen als Steuern sparen, tut ja nichts auf der Welt.
Gefühlt ja, das stimmt.
Da hängt aber, ne, das ist ja, wir haben ja immer das Problem, jetzt ist die Ironie wirklich off, muss die Tonlage ein bisschen wechseln. Wir haben ein bisschen das Problem, dass das so suggeriert wird draußen, als macht man das mal eben so.
Ja.
Und am Ende, und dass immer so ein Vakuum aufkommt, dass der Mandant das liest und sagt, wieso seht ihr mir das denn nicht?
Ne? Auf gut Deutsch, warum hat mein Steuerberater mir das nicht gesagt?
Ja. aus dem Rheinischen übersetzt. Ja. Wofür habe ich denn einen Steuerberater, wenn der mir das nicht sagt? Aber vielleicht ist er das im Kopf auch schon dreimal durchgegangen. Und mein, ich fahre mit der Tür ins Haus, Einstiegsbeispiel mit dem Tiny House in der Eifel, die Kurzfassung ist, weil es keinen Sinn macht.
Hm. Ja, vielleicht müsste man da ansetzen. Also grundsätzlich, da haben wir auch in der Vorbesprechung darüber philosophiert, ist ja die Tatsache, dass es diese dass es Coachings gibt, positiv zu bewerten, weil viele sich dann auch Unternehmer mit dem Thema, ob das jetzt erstmals ist, weiß ich nicht, aber zumindest nochmal intensiver damit beschäftigen. Und Fischer oder wer das war, hat ja gesagt, so nach dem Motto, Steuern sind Chefsache und da muss sich auch der Chef mit befassen und sich da einarbeiten. Das finde ich ja auch gut, dass man nicht bei den 7 Einkunftsarten anfangen muss. Das stimmt. Auf der anderen Seite, und das finde ich, das kommt da viel zu kurz, ist, dass das es gibt ja nichts Komplizierteres als das Steuerrecht und das bezogen auf die individuelle Situation des Mandanten, das geht halt nicht allgemein. Und wir beraten ja nicht nur steuerrechtlich, wir beraten ja allumfassend, klingt so, als wenn wir auch noch medizinisch beraten würden, aber zumindest im wirtschaftlichen Kontext und sogar noch in die Familiensituation mit rein. Und da kann man meines Erachtens kein Coaching für anwenden.
Dafür ist es. Bei Medizintipps habe ich das Gefühl, da hat jeder mittlerweile kriegt ein großes Störgefühl, wenn wieder die eine Pille entwickelt wird, die einen schlank werden lässt.
Ja.
Das gibt's schon zu lange und das hat sich jetzt bewiesen, dass es ein bisschen schwerer zu sein scheint, auch vielleicht individuell, nachdem, ob da einer Sportler ist oder nicht oder was er für ein Typus ist. Aber in Steuern ist es noch zu, der Scheiß ist noch zu heiß, habe ich das Gefühl. Ne? Das wird zu sehr aufgegriffen. Aber was du gerade sagtest, da kann man ja aus Steuerberater-Sicht jetzt irgendwie einen Groll entwickeln. Ich finde das per se eigentlich positiv.
Ja.
Wenn die Leute sich da anfangen mit zu beschäftigen, perfekt, ne? Dann kommen die auch. Also wenn die die Gabe haben, das zu reflektieren, dass das nicht sein kann, dass da irgendwer, der einen nicht kennt, 30 Tipps aus dem Ärmel gibt, die der Steuerberater vorher alle noch nicht auf der Pfanne hatte, sondern zu sagen, da habe ich so 2, 3 Sachen, da würde ich gerne mal drüber reden, dann finde ich das eine mega Gesprächseröffnung, haben sich die Leute mal damit auseinandergesetzt und ne, wenn das ein konstruktives Gespräch wird und wir sagt das gerade, Medizin können wir nicht, aber so ein 360-Grad-Blick, der da ja oft notwendig ist, dieses, was ist das für ein Typ Mensch, was ist das für eine Familiensituation, hast du noch Geschwister, müssen wir da eine Nachfolge überlegen, brauchen wir da einen Juristen, fragen wir da mal im Netzwerk beim Notar nach, brauchen wir da einen Vermögensverwalter, dann kann man das individuell gut auflösen.
Ja.
Was mich nervt aus Steuerberater-Sicht ist die Haltung, wieso sagst du mir das nicht? Oder das müssen wir eigentlich so formulieren, dass der Mandant, weil er dort getriggert wird und schon so eine Einwandbehandlung auch mit auf den Weg kriegt, davon ausgeht, dass wir das nie tun würden.
Mhm.
Ich kann auch, das schon mal gesagt, so ein bisschen zynisch, ich kann auch immer die Steuercoaching 100-Positionen-Liste 1:1 mit jedem Mandanten durchgehen, vorher schon wissend, dass kein einziger Tipp für ihn auch nur ansatzweise in Frage kommt und nehme ihm dann einen halben Tag dafür ab, wo ich ihm vorher eigentlich sagen kann, pass auf, ich coache dich jetzt, ich gehe alles durch. Das kostet dich richtig viel Geld. Ich sagte jetzt schon, das bringt nichts, soll ich trotzdem machen.
Ja. Das ist so ein bisschen, wenn du beim Arzt bist und irgendwie Kniebeschwerden hat und dann fängt erstmal an, haben sie Magenprobleme, ne? Also, wo du genau weißt, brauchst du eigentlich nicht fragen, weil, gastroenterologisch, aber meine Beschwerden ist ja Orthopädie.
Das kann bei Ärzten nichts dran liegen, das Quartalsende,
so ein Budget
ist voll, aber.
Die Igelleistung.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Ne? Also, daran kann das ja auf jeden Fall scheitern.
Also ich finde, ihre Sehschwäche kommt vom Fuß, lese ich hier gerade am 31.3.
Das können die Osteopathen ganz gut. Was ich sagen wollte, ich finde, das war letztens, hatte ich auch mal nochmal einen Mandanten, der kam und vertrauensvoll und sagte so nach dem Motto, wie kann ich Steuern sparen? Und dann habe ich ihm das auch versucht mal zu erklären. Ja, das eine ist tatsächlich über das, ich sage jetzt mal, Suchen von Werbungskosten beziehungsweise in dem Fall Betriebsausgaben. Also das, was hat der Steuerberater oder was haben wir gegebenenfalls noch nicht gesehen, eine Rückstellung gebildet, also als Einmaleffekt oder habe ich tatsächlich irgendwas nicht abgesetzt, was abzusetzen ist? Aber das ist ja endlich, ne? Und in einer langjährigen Geschäftsbeziehung da, um was Neues aus dem Hut zu zaubern, natürlich schwierig. Das ist aber ja eigentlich nie Teil des Coachings oder der Fischer hat das ja relativ erschöpfend auch mal da mit deiner 110-Punkte-Plan-Liste einmal durchgegangen, was es da gab, ne? Aber wo wirklich die Musik spielt und ich finde, das machte der Martin Richter da von Immocation auch ganz gut, dass er sagt, ich versuche Steuern zu sparen, indem ich die Steuerprogression versuche auszunutzen. Also das, was hoch besteuert wird, dort Betriebsausgaben geltend zu machen und da, wo es niedrig besteuert wird, da Einnahmen anfallen zu lassen. Das ist ja vom Grundsatz her gut. Und, man merkte das in dem letzten Ding, was wir uns da angehört haben. Die sind in der Einwandbehandlung, sind die jetzt auch so weit, dass die, ne, ich sag jetzt mal Vertriebs- oder Verwaltungskostenpauschale, also oder Overhead-Kosten und sowas, dass sie auch da schon sagen, ne, wenn ich das so und so mache, kostet das so und so viel. Da weiß man zumindest, was was da auf einen zukommt. Wenn man das aber macht und das machen möchte, dann ist das auf jeden Fall, also bezogen auf, ne, Steuern sparen oder eine andere Struktur wählen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt bin ich aber bei, ne, bei Steuerberater, aber dem Dozenten letzten Lars Meyer, der bezogen auf die vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft was sagte, das wäre ein...
Ja, der hat es, finde ich, super auf den Punkt gebracht. Ich würde da noch einen Satz oder ein paar Sätzchen davor schieben, im Sinne von, wenn mich jemand um Rat bittet, um einen Rat bittet und ich rate ihm ab, dann mache ich das ja nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe oder was. Dann mache ich das, weil ich das bei ihm nicht sehe. Oder ich sage ihm Pro und Contra, und das ist Contra, fehlt mir dann oft in diesen Pauschalsachen. Dann ist man aber mittlerweile schnell der Buhmann. Und das will man ja gar nicht, ne? Also per se, die meisten aller Steuertipps, wenn ich die einfach blind umsetzen würde, würde ich viel mehr Honorar haben. Für die Einmaloperation, für die ganze Abwicklung nachher. Ich rate da trotzdem von ab, wenn ich denke, dass es keinen Sinn macht. Oder ich sage ihm, ist es dir wert, dass wir die Struktur aufsetzen mit den und den Folgen, die Chance, das Risiko, aber ich muss das Ding halt nicht verkaufen.
Ja.
Im Gegensatz zu einem Coaching, der muss es verkaufen.
So, was hat der, meinte Lars Meyer gesagt, das ist ein Spiel.
Das ist genau diese vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft und dann die Beispiele mit den Immobilien da drin, wo dann wirklich nur 15% Körperschaftssteuer drauf anfallen, sagte, das ist, und ich fand, das war als Bild, war das total schön greifbar, sagte, das ist ein reichen Spielball. Also nichts für das Tiny House in der Eifel, wo sonst kein Vermögen ist, weil da ganz viel dran hängt, eben diese Steuerverstrickung, die da ist. Das Geld, was nicht in meinem Portemonnaie ist, nachdem da 15% abgezogen wurden, sondern in einer Kapitalgesellschaft und dann nochmal ausgeschüttet werden muss. Jetzt bin ich ja schon der Boomer, ne? Wenn ich das wieder ausschütte, dann bin ich aber weit weg von 15%. Ja, auch da kommen dann irgendwelche Holding-Ideen, aber per se würde ich das mal grob beraten, macht das doch erst ab einem gewissen Volumen Sinn. Da muss ich keinen lostriggern, der irgendwie eine Immobilie hat.
Ja, das fand ich, das finde ich, das hatten die Immocation-Jungs da cool gemacht. Die hatten ja diesen Rentabilitätsvergleichsrechner, ja, ja. Bei dem letzten Coaching mal rausgegeben, wo man die, ich sag mal, die Standardimmobilie einmal in der privaten Hand gehalten hat und einmal in eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft eingebracht hatte und dann dort über 10 oder 15 Jahre oder 20 Jahre sogar hielt. Und da war es schon extrem, wie durch kleine Änderungen des Zinssatzes oder der Durchschnittsrentabilität, ob sich das dann bemerkbar gemacht hat oder nicht, ne? Und die Werte, die der da eingegeben hat, das weiß ich noch ganz genau, das war irgendwie ein 10er Hebel, also 50.000 Euro Eigenkapital, 500.000 Euro Invest bei 8% Rendite und 2% Zinsen. Ja, und wenn der da, das hat er ja dann das Beispiel gebracht, der nahm dann von 8% Rendite, machte der 7 draus und da war das schon pari und bei 6 war schon der Privatbereich besser. Also was man damit sagen will, wie lange gibt es das Coaching jetzt? Diese ganze Geschichte vielleicht 5 Jahre maximal. Wie viel Rechtsprechung gibt es in dem Gebiet? Ne? Also das ist alles mit Risiko behaftet und ich weiß nicht, ob ich das, ne, guten Gewissens so jemandem empfehlen kann. Auch diese Kiste mit der Grunderwerbsteuer, geht da so nach dem Motto mit einer Einlage der Immobilie von 5.000 Euro rein. Die Grunderwerbsteuer geht halt auf die 5.000 und den Rest machst du über eine verdeckte Einlage. Das sind ja alles Dinge, ja, die kann man im Moment so machen, aber wenn die mal hochpoppen, hast du ein Problem.
Oder man muss halt einfach nicht sagen, dass so geht. Wobei ich finde, die Jungs in Anführungszeichen, die machen das ganz cool. Ich fand den Rechner auch cool,
ja.
Weil dann kann man den Leuten mal, kann man die in der Beratung so weit bringen, sag mir mal deinen Zins, gib mir mal eine Rendite.
Ja.
Und jetzt rechnen wir es mal gegeneinander. Das war schön visuell dargestellt, wo so ein Ding auseinanderläuft, wo es Sinn macht und wo nicht.
Ja.
Was mir dann ein Stück weit gefehlt hat, ist die Kiste, also wer in den letzten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren auch nur ansatzweise steuerverstrickte Immobilien bei dem Wertzuwachs, der da generiert wurde, hat, der beißt sich in den Arsch.
Ja.
Also der kann dann noch so wenig unterwegs an Besteuerung bezahlt haben, der beißt sich komplett in den Arsch, dass er die ganze Wertsteigerung nicht nach 10 Jahren ins Portemonnaie verdient, mal 2, mal 3. Da gibt's ja Fälle, gerade in Ballungsräumen, da wackelt so die Heide, da wird das richtig, es gibt ja, also stehen ja nicht umsonst in Ballungsräumen unfassbar viele Wohnungen leer, weil Investoren hingehen und sagen, mir geht's nicht um die Miete, die ich da kassiere, mir geht's um die Wertsteigerung.
Ja, und das ist ja auch das, was in den letzten 10 oder 15 Jahren tatsächlich den Markt ausgemacht hat, ne? viel Geld, einfach nur Wertsteigerung durch Rendite durch Wertsteigerung innerhalb des des Betrachtungszeitraums. Wenn du das in der vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft drin hast, da hast du, wie sagt man, der dumme Sinn.
Muss man den Leuten halt vorher sagen, dass man kein Buhmann, wenn man das tut, sondern man will die ordentlich beraten. Und dann kann ja, das ist ja auch die Frage, wie risikobereit ist da jemand, ne? Zockt da ein bisschen, ist das ein total vorsichtiger Typ? Das wird ein Rasenmäher-Coaching, wenn ich hinkriegen.
Ja.
Wenn ich aber einen Mandanten betreue und nicht zigtausend vor der Mattscheibe, sondern ich die schon Jahre kenne, dann weiß ich irgendwann, wie der tickt. Und dann weiß ich auch, das brauche ich dem gar nicht empfehlen. Das macht der eh. Also der ist von seiner Einstellung da so weit weg, das brauche ich den noch nicht mal anmoderieren. Das kostet den eine halbe Stunde Geld, wenn ich das tun würde. Und ich kenne die Antwort jetzt schon. Also lasse ich das.
Ich finde, das Problem an dieser Kiste jetzt, ne, die wir gerade besprochen haben, ist, ich weiß nicht, ob die das bewusst machen. Also ob das wirklich in Kauf genommen wird oder ob das nur so mitschwingt, aber so diese Tax-Masterclass, die da verkaufen, die suggeriert ja dem Kunden, dem Investor, das, was du eben sagtest, alles super einfach. Hier hast du die Verträge noch dabei, die kannst du deinem Steuerberater, der, Klammer auf, ja, da gibt's ja nur ganz, ganz wenige, die auf dem Immobiliensektor Bescheid wissen, Klammer zu, alles mitgeben, da ist die Umwandlungsurkunde etc. etc. alles dabei, mach das einfach so. Also das klingt ja so danach, als wie so ein Einkaufszettel. Gehst du darüber, machst du das und das und in Anführungszeichen, der Steuerberater ist ein bisschen unmündig, der hat ja keine Ahnung, also gibst du dem das einfach. Und weil das ja das suggeriert, ist das schon ein Teil, den ich sage, den muss man aus meiner Sicht für deren Kommunikation, den sollte man anders machen.
Dann verkaufst du aber weniger.
Ja, das ist das Problem, genau.
Also das, der Rasen, das ist ja eher das Prinzip, wie man es auch beispielsweise von den Versicherungen kennt, dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, ist ja verkauftes Ende, ne?
Ja.
Das ist genau wie wenn ein Handwerker einmal Schrott baut, gut, jetzt gibt's Google-Bewertungen, aber wenn ich Kunden nur einmal habe, aber wenn es dann nicht so gelaufen ist, ist es halt nicht so gelaufen, ne? Sehe ich eh nie wieder. Bei uns kommen die aber jedes Mal wieder. Und wenn ich den kleiner Themensprung jetzt mal in ein Feld, was mir da auch schon in der Berufspraxis oft über den Weg gelaufen bin, eine Holding umgesetzt habe mit dem, boah, wenn ein Exit kommt, dann haben wir nur 1,5% bestellt. Das stimmt ja auch. Da sage ich denen aber vorher, pass mal auf, wir müssen hier die ganze Zeit so eine Art Hülle verarzten, jedes Jahr aufs Neue. Und da gehst du vorher zum Notar einmalig und wir haben da jedes Mal... Die Zahlen sind öffentlich, in Anführungszeichen. Ich mache da jedes Mal einen Abschluss zu. Das ist jetzt kein unfassbarer
Kosten. Da muss Kohle rein.
Da muss Geld rein. Da müssen wir auch mit aufpassen. Das kostet jedes Jahr Geld. Und wenn der Exit nicht kommt, das ist bei Startups viel häufiger, als dass der Exit kommt, dann nervt dich das irgendwann. Ne? Und das würde ich mir nicht ankreiden lassen. Das sage ich denen vorher dreimal, dass das passiert. Ne? Weil sonst bin ich der, wieso hat man denn, ja, weil du die Chance auf 1,5% Besteuerung, übrigens ist das Geld ja dann auch noch nicht im Portemonnaie, sondern nur in einer anderen Gesellschaft. Aber zumindest, wenn das so kommt, ist das natürlich sensationell geil,
ja.
Dass ich das zeitlich in der Hand habe, wann die dollere Besteuerung, wenn es dann wirklich ins private Säckerl kommt, kann ich dann zeitlich steuern. Absolut geile Sache. Ich muss aber auch kontra immer sagen, wenn da kein Exit kommt und du hast das Ding 20 Jahre an der Hose, dann wird sich das 20 Jahre zu Tode nerven.
Ja. Und Geld kosten.
Und dann kann man ja zusammen abwägen. Ne? Dann sagt ein guter Mandant, der die Gabe hatte, auch gut zu reflektieren. Vielen Dank für die Beratung. Pro und Contra gegeneinander abgewogen. Ich glaube daran. Ich sehe auch einen Exit. Und wenn der dann doch nicht kommt, dann bin ich zumindest aufgeklärt worden. Ich ärgere mich dann nicht zu Tode. Wir machen's. Oder der andere sagt, nee, dann vielen Dank dafür, machen wir nicht. Wenn ich da auf gut Deutsch einfach das Maul halten würde, würde ich die ganze Zeit zwei Kapitalgesellschaften verarzten, ne? Für mehr Honorar.
Wobei, das finde ich auch, du kannst das dem Mandanten sagen und der versteht das dann auch, aber beim ersten Mal, spätestens im Jahr 2 oder 3, fragt der, boah, müssen wir das eigentlich machen? Warum muss das denn offengelegt werden? Warum ist denn das so teuer? Da macht der doch gar nichts. Das ist schon, das geht einem schon ein bisschen auf den Keks. Oder kann auf den Keks gehen.
Ne? Ich gehe da in dem Moment, wo der Mandant sagt, wir machen das, gehe ich da immer extra nochmal, da lege ich einen Finger in die Wunde.
Ach so, ja.
Dass er sich wirklich daran erinnert, wie doof der Pelzer da damals war, dass er so fast provokativ gesagt hat, was die letzten Jahre möglicherweise passiert, in der Hoffnung, dass er sich dann daran erinnert.
Mhm.
Dass man das zumindest, aber das ist auch so, als müsste man sich da exkulpieren, ne? Nur weil man jemanden möglicherweise von der Sache abrät. Ja. Also ich bin der Meinung, Stand heute, mal gucken, was eine KI in Zukunft noch kann, sehe ich trotz ChatGPT gerade noch nicht kommen, ist eine wirklich gute Steuerberatung 1:1 und individuell. Keine Chance, das geht nicht perfekt in einem Coaching. Punkt.
Ja. Also in einem Gruppencoaching, in einem 1:1, was du ja dann mit dem Berater hast, geht's schon. Vor allem, weil ich finde, man muss ja nicht nur das ist ja oft so, man darf ja nicht nur das Steuerrecht sehen. Ob es jetzt das SV-Recht ist, was Sozialversicherungspflicht angeht, ob es andere Rechtsgebiete sind, wie von mir ist das Handelsrecht, was insolvenzrechtliche Tatbestände angeht. Da sind ja so viele Dinge dabei. Familienrecht, was ist mit Erbschaft und. Also das sind ja Teile, die kann man in der Fülle, kann man die ja gar nicht in so einem Coaching verarbeiten. Geht einfach nicht, ne? Ist keine Kritik.
Kannst du machen, aber man verkauft es nur einem.
Ja, genau. Und dann wird's halt wieder schwierig. Und das kann halt, das können wir ja in der Fülle dann meistens auch nicht. Aber zumindest kennt man immer jemanden, der das kann. Da kann man dann mal fragen.
Genau, ein gutes Netzwerk, dass man nicht Gefahr läuft zu sagen, ich kann das gar nicht gut beraten, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf. Das traue ich mir aber kaum Mandanten zu sagen. Doch, wir trauen uns das zu sagen. Ja. Ich keine Ahnung von, aber ich kenne einen. Der Fall von eben, kennst du dich im belgischen DBA aus? Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe da einen Netzwerk.
Ja.
Und der ich selber nicht, schönen Gruß, den anrufen. Das geht nicht. Das, die Facette, die da dran hängt. Und da hängt ja jetzt eine DBA-Steuerfrage dran, in Kombination mit einer Nachfolgeregelung, mit einer gerechten Verteilung innerhalb der Familie, also aus dem Steuerrecht. Das Steuerrecht titscht dann in den
Familienrecht dann, ne?
In den Jurabereich rein. Ja. So, da kommt wieder der Notar um die Ecke. Und schwierig wird es natürlich, wenn die sich zu einem Gruppencoaching zusammenschließen und dann da alle am Tisch sitzen. Ne? Dann kennen die den Patienten halt immer noch nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das werden sie auch nicht rauskriegen, wie der tickt. Aber da haben wir den sogenannten unfairen Vorteil. Wir müssen nur einen Weg finden, da ordentlich drüber zu sprechen.
Aber jetzt mal Grund, ob das jetzt Steuer ist oder andere Sachen. Ich finde das vom Grundsatz her nochmal. Ich finde das gut, dass man, also das, wenn ich jetzt mal überlege, du kommst aus der Schule raus, fängst an zu studieren, wenn du ein Abitur gemacht hast oder machst deine Lehre und du kommst ja nie mit solchen Dingen in Berührung. Und dann zu sagen, ich kann mich für Geld natürlich in einem gewissen Bereich, von mir aus jetzt Immobilienwirtschaft, nach vorne bringen und weiterbilden, finde ich das eine gute Sache. Nur wie gesagt, diese Kommunikation, dann nachher da He-Man zu sein, weil ich über 2-3 Wochen sowas lerne, auch mit Verhandlungstaktiken und sowas, ja, das mag ja alles sein, aber das macht dich ja nicht zu einem Superman bezogen auf diese Materie oder da beim Fischer oder sowas. Das sind ja Sachen. Weiß ich, da muss man immer noch ein bisschen, die Kirche im Dorf lassen, ne?
Was jetzt kommt, meine ich null despektierlich. Also von jemandem mir ein Brötchen verkaufen zu lassen, die in der Auslage liegen, da hätte ich jetzt kein Störgefühl, dass jemand erst kurzfristig macht. Mich von jemandem operieren zu lassen, der kein Mediziner ist, aber 2 Wochen in einem Medizincoaching war, hätte ich ein großes Störgefühl.
Ja.
Eine relevante Vermögensfrage von jemandem, der das 2 Wochen gelernt hat, will ich nicht. Mich in den Flieger setzen, bei einem Piloten, der in einem Coaching fliegen gelernt hat, hätte ich irgendwie Angst. Und das muss man auch sehen, dass es eben komplexer oder mir eine relevante Software programmieren lassen von jemandem, der Programmieren nicht gelernt hat und das 2 Wochen im Coaching gemacht hat, würde ich ablehnen.
Ja. Ja, das ist ja auch ein super Beispiel, bezogen auf GOBD und ne, eine IT-Audit-Prüfung. Das hat man ja schon oft bei gewachsenen Gesellschaften oder gewachsenen Unternehmen. Da kommst du da hin, dann haben die eine IT und dann fragst du die, wer hat denn das gemacht? Ja, das haben wir uns selber gebaut. Und dann denkst du auch, das kann ja nicht wahr sein. Klar kann man sagen, ne, wenn ich da eine Eingangsrechnung bekomme, ist die nachher da abgelegt und wird da und da gespeichert und hast du nicht gesehen. Aber vom Grundsatz her, das meine ich ja damit, das kann ja niemals professionell sein. Außer du hast da eine IT-Bude, die das für einen gemacht hat. Aber ne, mein Sohn, der kann ein bisschen mal programmieren, der hat das gebaut. Katastrophe.
Genau, ne? Gerade eben eine Ritzelkassette gewechselt hier auf dem Jobbike, mit einem Tutorial übrigens. Vorher mal getestet, ne, damit es ja keiner mit hinlegt. Funktioniert, finde ich, ist gerade noch so vertretbar. Jetzt würden wahrscheinlich die Schrauberprofis auch schon mit den Augen rollen und sagen, weißt du eigentlich, was du da tust?
Hast du die 10 Tests gemacht?
Aber Tutorial Blinddarm rausnehmen, hätte ich auch wieder ein Störgefühl.
Ja, genau.
Würde ich doch wollen, dass das einer dann am Ende dann auch verantwortet und macht. Der ist, und auf den muss ich wohl oder übel am Ende dann auch, oder dem muss ich auch vertrauen und ein bisschen auf ihn hören, wenn er sagt, das funktioniert so nicht.
Also Fazit?
Internet abschaffen. Nicht alles glauben, was da rumflitzt. Sich nicht antriggern lassen mit den Abnehmpillen und den Steuerspartipps. Und wenn man sich antriggern lässt, das richtig aufschnappen, ne, mitnehmen. Ich finde auch das sprichwörtlich zur Chefsache machen super. und dann das 1:1, die 1:1 Beratung bei seinem Steuerberater suchen und nicht pisst sein, wenn da auch Kontraargumente kommen. Das macht er oder sie nicht, um dagegen zu halten. Er oder sie hätte, wenn er das umsetzt, bei 99 von 100 Tipps viel mehr Honorar am Ende und trotzdem wird davon abgeraten und das gibt einen Grund.
Vielleicht noch kurz vor Schluss. Thema Wertschätzung fände ich später noch ein bisschen mit.
Wobei, das habe ich habe ich mir abgeschminkt, dass ich da irgendwie als Steuerberater auf dem Ross sitze. Mittlerweile werden ja auch Ärzte irgendwie bei Google bewertet, dass die Bushaltestelle vor der Tür nicht mehr ordentlich ist. Die waren ja auch mal die Götter in Weiß. Ein Stück weit finde ich das auch okay, dass ich zum Elternsprechtag nicht gehe und irgendwie tiefer sitze als der Lehrer, dass das auf Augenhöhe stattfindet. Was ich nicht will, ist, dass da einer kommt und meint, er hätte das alles verstanden. Und dann zeigt man ihm 2-3 Punkte auf und dann ist man der Buhmann.
Ja, dann habe ich das falsch anmoderiert. Ich meinte, was mir echt ein bisschen wehtut, ist, wenn ich dann sehe, da wird so ein Coaching gebucht für 7.500 Euro oder 10.000 Euro. Und da denke ich dann ganz oft, wenn du das Geld in eine Beratung stecken würdest, wo man dann sagt, komm her, du kommst jetzt lieber Steuerberater, du kommst jetzt einen ganzen Tag, wir setzen uns 7-8 Stunden zusammen und gehen mal mein komplettes Business durch, von vorne bis hinten, mit Steuersatzoptimierung, mit Umstrukturierung, mit Testament, mit vorweggenommener Erbfolge, was auch immer. Das kostet vielleicht, wenn es hochkommt, 3.000 Euro und ist 20 Mal effektiver und besser, als sich über so ein Coaching oder für so ein Coaching 10.000 Euro zu bezahlen. Das meine ich mit Wertschätzung. Da kommt das schon an, 200 Euro Stundensatz, 250 Euro Stundensatz, ist ja viel zu viel. Das meine ich mit Wertschätzung. Das finde ich, das tut schon weh.
Ja, da rollt man mit den Augen aus unserer Position. Da schwingt für mich aber auch mit, dass unser Berufsstand in Anführungszeichen zu doof ist, den unfairen Vorteil auch auszuspielen. Weil wir ja immer aus Reflex sagen, oh Gott, das will der gar nicht bezahlen. Mhm. Ich glaube, ganz viele würden ganz viel bezahlen wollen, wenn sie wüssten, wie gut man beraten kann, wenn man das 1:1 in Ruhe macht. Und für 7,5, da kannst du ja einen Notar mit an den Tisch setzen und alle, ne? Da kannst du einen Rundumschlag machen. Ganz wirklich individuell, ne? Also da kommen dann auch Tipps bei rum, die einen selber betreffen und nicht den Nachbarn.
Ja, ist ein bisschen wie beim Zahnarzt, neue Zähne an einem Tag, hättest du ja dann auch, keine Ahnung, neue Struktur an einem Tag, ne? Also kommst du morgens hin und abends bist du neuer Mensch.
Mein Vorschlag wäre, ne? Das ist jetzt geklaut von Cordula und Angela, mit Steuerspargespräch.
Ja, mit der Steuerwehr, oder wie?
Steuerspargespräch setzt das Komma auf jeden Fall direkt ein Stück auf die richtige Seite aus unserer Sicht. Mhm. Ja, aber dass man da auch, also was ich merke, was zunehmend gut funktioniert, ist, dass man sich verbindlich auf zum Beispiel Quartalsgespräche verabredet.
Ja,
und das dann ist super. Mit einer Live-BWA den Live-Fall bespricht und Ideen vom Unternehmer aufschnappt und die mal so ein bisschen brainstormt, sich die Bälle hin und her spielt, also nah dran zu sein. Mhm. Ja, das müssen wir, glaube ich, in der Branche noch viel mehr hinkriegen, nicht immer zu denken, wie verhindere ich für den Mandanten Honorar, sondern hey, der ist bereit, das zu zahlen. Guck mal, wenn der schon für so ein Rasenmäher-Coaching so viel Geld bereit ist auszuzahlen, wie viel wäre er denn erst bereit, mal für eine individuelle Beratung zu zahlen? Und da müssen wir wahrscheinlich, wo wir Verkäufer ja immer so ein bisschen kritisch betrachten oder selber ein bisschen mehr, oder nicht immer blind davon ausgehen, dass die Leute das Geld gar nicht bezahlen. Ich glaube, mittlerweile die wollen das fast alle, oder die bezahlen das fast alle. Mhm. Wir müssen nur mal ein Produkt präsentieren und wir müssten dafür gar nicht so Marktschreier sein. Würde besser gehen.
Ja.
Fehlt im Dienstleistungskatalog bei uns, merke ich auch.
Marktschreien? Oder?
Genau.
Also Tagescoaching oder so ein 1:1-Coaching, ja.
Ja.
Können wir ja mal aufnehmen.
Probieren wir.
Ja, Andi, dann hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir es mit deinem Tiny House. Lassen wir da, wo es ist.
Genau. Geht weiter komplett an der Steuer vorbei. Das kostet gar nichts.
Sehr gut.
Klammer auf.
Black und Decker. Ja. Genau. Gut, dann macht's gut.
Ciao.
Tschüss.